ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Hallo und herzlich willkommen bei MDR Kultur auf der Leipziger Buchmesse. Ich bin Bastian Wirzjoch und im Mittelpunkt jetzt steht der Thriller, der Krimi. Die Bestie von Dresden, erschienen bei DTV. Und dafür bitte ich Sie um einen herzlichen Applaus für den Autor dieses Werkes, Frank Goldammer.
Dankeschön.
Herzlich willkommen.
Danke.
Frank Goldammer ist 1975 in Dresden geboren. Er ist aufgewachsen in Dresden-Neustadt. Er ist gelernter Maler und Lackierer mit Meistertitel. Frank Goldammer schreibt seit 30 Jahren Bücher. Bestseller-Autor schließlich wurde er im Jahr 2016 mit dem ersten Band der Reihe um den Dresdner Polizisten Max Heller. Jetzt Gustav Heller, die Hauptfigur dieser Reihe. Da gibt es 3 Bände bisher. Von dem Max Heller, dem Enkel, gibt es insgesamt 8 Bände. Die spielen in den 40er und 50er Jahren in der DDR. Die 3 Bände nun des Opas von Gustav, die spielen im Deutschen Kaiserreich und exakt dieser Roman im Jahr 1883. Die Hauptfigur Gustav Heller ist Kriminalrat bei der königlich sächsischen Polizei. Herr Goldammer, was ist das für eine Figur?
Gustav Hellers Frau Helene würde sagen, ein Hornochse.
Ja.
Er ist, man kann sagen, in erster Linie erstmal ein Hau drauf. Also er ist vorerst Soldat gewesen, er hat am Feldzug gegen die Franzosen 70-71 teilgenommen, war da Rittmeister, lässt sich auch gern privat in seinem Dorf in Oberpeuritz hinter Dresden-Pillnitz, lässt er sich auch gern mal noch so ansprechen. Er hat einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Aber er ist wirklich ein Mann mit sehr wenig Geduld, der buchstäblich immer mit dem Schädel durch die Wand will. Und damit auch immer, auch gerade bei seinen Vorgesetzten, viel wüstes Land hinterlässt.
Es ist eine Figur, die, wenn man auf die Zeit guckt, 1883, ist eine männliche Figur, eher untypisch, wirkt in dieser Zeit, weil er nämlich Selbstzweifel hat, weil er sich selbst in Frage stellt. Inwiefern?
Ja, das macht er natürlich nicht so offenkundlich. Also er gibt sich das auch selber nicht so gern zu, aber er stößt halt auch immer wieder an seine Grenzen, wird von seiner Frau gelegentlich, die für ihre Zeit auch sehr emanzipiert ist, darauf hingewiesen. Aber inzwischen beginnen auch die ein oder anderen Menschen in seinem Umkreis ihn auch darauf hinzuweisen, dass er mit seiner Art manchmal mehr Schaden anrichtet als Nutzen. Aber er ist ein bisschen hin und her gerissen. Er schwankt immer zwischen dem, was er will und dem, was ihm möglich ist. Und er weiß natürlich auch, dass manchmal so sein Verhalten, seine Äußerungen, dass er damit sozusagen die Zweifel, die er an sich hat, auch ein bisschen überspielt. Ja.
Aber ist so ein bisschen Vorläufer des modernen Mannes, der dann auch mal nachdenkt über seinen Haut drauf.
Ja, er weiß es bloß noch nicht, dass er der moderne Mann ist.
Ja. Und er ist ein Vertreter der Aufklärung, so habe ich ihn verstanden, weil er sich ja konsequent gegen die Obrigkeit, also die Polizeiführung, die auch politisch durchsetzt war, stellt.
Es ist auch ein bisschen ein Zwiespalt, weil eigentlich würde er sich selbst als Monarchist betrachten, weil er ist eigentlich, wenn ich jetzt sage Fan, das klingt viel zu modern, aber er ist doch ein Untertan, gerne ein Untertan, vor allen Dingen des sächsischen Königs Albert von Sachsen, den er ja auch, das haben wir im ersten Band gelesen, fast schon ein bisschen als seinen Freund betrachtet. Das sieht man auch so ein bisschen, der neigt auch ein kleines bisschen zur Übertreibung. Er hat ja sozusagen quasi unter Albert, der damals noch Kronprinz war, im deutsch-französischen Krieg gedient. Der hat ja die sächsische Armee angeführt. Deshalb betrachtet er sich so in seinem Verhalten, aber zeigt er eigentlich tatsächlich diese Züge immer gegen seinen Vorgesetzten und auch gegen diese Adligen, gegen den Hofstaat, auch gegen reiche Industrielle mit ihren Lebensweisen und Vorstellungen immer anzukämpfen mit aller Macht.
Ich habe noch mehr reininterpretiert in Ihre Hauptfigur. Ich behaupte, er ist auch ein moderner Profiler, weil er sich in die Psyche, und davon und wollen seine Vorgesetzten überhaupt nichts wissen, von möglichen Tätern reindenkt.
Ja, was ich mit der Reihe erreichen will, ist, ich will natürlich was von meiner Heimatstadt zeigen. Ich habe übrigens, ich bin meinem Leser immer eigentlich quasi nur ein halbes Jahr voraus. Ich muss viele, viele Dinge, die hier drinstehen, selber mir erst aneignen. Bin auch ganz oft verblüfft, erfahre Dinge über meine Heimatstadt, über Dresden, die ich vorher gar nicht so gewusst hatte. Was ich zeigen will, ist einerseits so ein bisschen die Entwicklung von Dresden. Was die Stadt ist ja innerhalb von 20, 30 Jahren von einer relativ entspannten Residenzstadt mit 200.000 Einwohnern auf 600.000 Einwohner angewachsen. Ist eine richtige Industrie- und Entwicklungsstadt geworden. Und genauso will ich aber auch zeigen, wie in den wenigen Jahren, die wir hier beschreiben, die uns noch bis in den 90ern und bis zur Jahrhundertwende dann noch bleiben, wie sich die Industrie, aber auch eben die Kriminaltechnik und die Ermittlungsweisen geändert haben. Also wir stehen hier ganz kurz davor, also 2 Jahre später redet man dann schon über Fingerabdrücke zum Beispiel. Gustav Heller ist der in meinem Buch derjenige, der auch mal zu seinem Vorgesetzten sagt, wir müssen mal diesen Tatort fotografieren. Polizeipräsident Schrumm sagt, warum, was ist denn das für ein Quatsch? Aber Heller erklärt ihm dann, dass es doch nicht unwichtig wäre, das dann so festzuhalten. Also ganz normale Dinge, die uns selbstverständlich vorkommen, die mussten eben damals eingeführt werden. Und das will ich jetzt sukzessive mit der Reihe auch gestalten.
Das kommt dann im 4. Band mit den Fingerabdrücken.
Vermutlich, ja.
Okay. Noch eine Figur. Solche Helden, solche Ermittlerfiguren haben ja auch immer einen Sidekick, der noch mit an der Seite ist. Das ist der Kriminalassistent Schrumm. Das ist wiederum, so habe ich ihn empfunden, extrem empfindliche Figur, eine verkniffene, eine verklemmte Figur. Das ist ein Kontrast. Wofür brauchen Sie den Schrumm beim Erzählen?
Ja, den brauche ich erstmal für ganz lustige und tolle Dialoge, die beiden immer führen. Weil der Gustav Heller ist einer, der haut immer wieder richtig kräftig auf seinen Assistenten drauf. Ist aber auch, ich habe mir dabei auch was gedacht, das sind immer so Situationen, da müssen wir immer schmunzeln. Der macht sich über den Schrumm lustig, weil der ist immer auf der Suche nach einer Frau. Das gelingt ihm aber immer nicht, weil auch nicht, war ja auch nicht einfach damals. Und der macht immer so ein bisschen Späße auch mit der Unbedarftheit von Schrumm. Der macht also so, na, haben Sie wieder hier mit Ihrer Freundin wieder Sticken gelernt, ne? Jeder weiß, was gemeint ist, nur der Schrumm kapiert nicht, was er da für eine Anspielung macht. Aber der Schrumm lernt inzwischen auch langsam, sich seinem Vorgesetzten gegenüber zu emanzipieren. Was ich aber zeigen wollte, ist auch ein bisschen, wie schnell das geht, dass man denkt, man macht Spaß mit jemandem und merkt überhaupt nicht, wie sehr man den anderen vielleicht verletzt und unterdrückt. Und gerade in dem Buch kommt das an 2, 3 Stellen zum Tragen, dass der Schrumm mit einer Anmerkung den Gustav Heller erstmal dazu bringt, darüber nachzudenken, was er eigentlich gerade gesagt hat. Gustav Heller stellt fest, dass er sich in seinem Leben nie in so einer Situation befunden hat, dass er sozusagen das Opfer war.
Die Frau Helene ist genau auch so eine Figur, die sozusagen den Helden zum Nachdenken, die so ein Widerpart ist, so ein Spiegel.
Ja, sie ist aber immer, also das ist ein liebendes Paar. Sie hat den so kennengelernt als Haut drauf und als Hornochse. Und sie ist, wie gesagt, auch die Einzige, die sich das tatsächlich mehr erlauben darf. Wobei das immer noch so ist, dass wenn sie zu ihm Hornochse sagt, ist das noch die beste Variante. Richtig schlimm ist, wenn sie Gustav Heller zu ihm sagt, ja. Gustav Johann Heller. Dann ist es vorbei.
Aber danke, dass Sie auch mir jetzt die Anspielung mit dem Sticken erklärt haben. Das bringt mir was im Nachhinein.
Das können wir dann da hinten nochmal besprechen.
Dankeschön. Sie merken, meine Damen und Herren, ich möchte immer nicht zu viel von der Geschichte verraten. Wir wollen nichts spoilern. Sie sollen ja die Gelegenheit haben, selber überrascht zu werden dann von all den Wendungen, die da geschehen. Und dennoch, wir müssen ein bisschen auf die Geschichte gucken. Die Herren Heller und Schrumm sind konfrontiert mit einer Mordserie. Es sterben junge Leute aus wohlhabendem Haus. Das erste Opfer, das ist der Sohn vom Maschinenfabrikanten Zimmerling. Und er wird gefunden in einer großen Parkanlage im großen Garten in Dresden. Gleichzeitig soll ein Tiger aus dem benachbarten Zoo entlaufen sein. Herr Goldammer, 2 Fragen. Was hat es mit dem Tiger auf sich und was können Sie uns verraten, ohne zu viel zu verraten, über diesen ersten Mord?
Ja, der Tiger ist ja anscheinend erstmal weg. Ne? Gustav Heller sagt, na, dann sollen sie ihn erschießen, aber irgendwie ist er weg. Ja? Also der ist anscheinend aus dem Zoo geflohen, keiner weiß genau, wie er es gemacht hat, keiner weiß, wo er sich aufhält. Man vermutet ihn im großen Garten, was ja tatsächlich so eine waldähnliche Anlage ist, wobei Gustav Heller schon zweifelt, dass so ein riesengroßes Tier sich dann wirklich versteckt, dass man ihn überhaupt nicht sieht. Man findet die erste Leiche tatsächlich auch im großen Garten. Der junge Mann ist an einen Baum gebunden. Ihm wurde ganz furchtbar die Kehle durchschlitzt. Und die erste Vermutung von Adelbert Schrumm ist, es könnte der Tiger gewesen sein. Gustav Heller meint, merkt an, der hat den wahrscheinlich nicht an den Baum gebunden. Ja. Seltsam ist, der junge Mann ist so dilettantisch gefesselt und es scheint auch keine Spuren zu geben, dass er sich dagegen gewehrt hat, dass man fast schon den Eindruck hat, er hat sich freiwillig an den Baum fesseln lassen. Jemand anders muss wohl die Gelegenheit genutzt haben und hat ihn dann leider auf ganz schreckliche Art und Weise umgebracht. Und es sollte wohl erst aussehen, als wäre es der Tiger gewesen. Aber der, einer meiner Lieblingsfiguren ist der Medizinalrat Löppers, der ja die Leichen inzwischen auch obduziert. Das ist auch neu eingeführt, dass die Leichen auch wirklich genau medizinisch untersucht werden, stellt natürlich sehr schnell fest, das waren keine Tigerklauen, sondern das waren Messer.
Ich finde das schön, dass Sie meinem Plan folgen, nicht zu viel zu verraten. Es sterben zwei weitere Jungen, es sterben junge Frauen. Mehr wollen wir nicht sagen, aber die stammen alle aus gut situierten Familien. Die können Sie uns ein bisschen beschreiben. Was ist denn das für eine Lebenswelt gewesen im 19. Jahrhundert in Dresden, in diesen Familien?
Ja, das ist vor allen Dingen bei fast allen Fällen davon geprägt, dass den Leuten, diesen industriellen und reichen Leuten, anscheinend ihr Ruf immer noch wichtiger ist als entweder die Aufklärung und die Ermittlung oder die Täterfindung. Also überhaupt, anstatt wirklich der Polizei zu helfen, möglicherweise, es kommt der Verdacht auf, diese jungen Männer, dass die sich so als junge, reiche Männer ja auch alles erlauben können. Möglicherweise haben sie irgendwo über die Stränge geschlagen. Aber das kommt natürlich überhaupt nicht in Frage. Unser Junge ist der Beste und der hat die beste Schule besucht. Und das konnte niemals sein, dass der würde sowas nie tun. Also die sind immer darauf bedacht, auch später die Eltern von diesen ermordeten jungen Frauen. Ich will nicht zu viel verraten, aber da ist... wenn sie mit bestimmten Fakten konfrontiert werden, herrscht einfach nur Entrüstung und Leugnung und das kann nicht sein und unsere Tochter niemals. Also man versucht auch nach dem Tod der Kinder immer noch den Ruf zu bewahren, weil das Schlimmste eigentlich war, sozusagen seinen Ruf zu verlieren und dann im gesellschaftlichen Ansehen sozusagen zu verschwinden.
Das sind so Dauerhürden natürlich für die Ermittler, weil sie da ständig gegen diese Wände rennen. Ich will Sie noch auf eine Figur ansprechen in diesem Buch. Die heißt mal Fuchs, mal heißt sie Wolf, mal heißt sie Luchs. Was hat sie mit dem auf sich?
Vielleicht ist das der Tiger, weiß ich nicht. Wir wollten ja eigentlich nicht so viel verraten von dem Buch. Es ist auf jeden Fall jemand, der sich anscheinend einmischt.
Immer. Ich bin ein hartnäckiger Typ. Es gibt ja Leute wie Sie, Schriftsteller wie Sie, die schreiben so prominente historische Figuren rein in einen Roman. Komme ich da vielleicht ein bisschen weiter bei Ihnen?
Ja, stimmt.
Okay. Thema Obrigkeitsstaat. Zögerlich, nein, manchmal recht robust, aber doch nicht 100% in Konfrontation wendet sich unsere Hauptfigur Gustav Heller, Kriminalrat, gegen seine Riege an Vorgesetzten immer wieder. Er widerspricht. Das ist diese Figur. Der Obrigkeitsstaat ist aber... wie ein Bollwerk ausgemalt bei Ihnen. Und das sieht man, als recherchiert wird und geguckt wird, na, diese Morde, wir gucken mal nach Aktenlage. Wer ist denn entlassen worden in letzter Zeit? Wer hat sich denn hier so rumgetrieben? Wer könnte denn das sein? Und dann wird eine ganze Reihe an Leuten einfach in Haft genommen. Die werden ins Gefängnis gesteckt. Was sagt das über diese Zeit und was sagt das über diesen Staat?
Das sagt natürlich was über diese Zeit aus und man möchte immer meinen, dass wir über sowas hinweg sind und wir in Deutschland, würde ich behaupten, leben ja schon in einem Rechtsstaat, aber man braucht sich in der Welt nur umzuschauen. Es gibt genügend Staaten oder ich sag's mal allgemein, wenn du ein armes Schwein bist, bist du ein armes Schwein. Da geht es ganz schnell, dass du mal weg vom Fenster bist. In dem Fall ist es eben tatsächlich wirklich sehr ungerecht. Das werden mehrere Männer da verhaftet, ohne irgendeine Beweislage, ohne irgendeinen Vorwurf, einfach nur, weil sie es gewesen sein könnten. Der Gustav Heller kämpft dagegen an, aber man muss auch zu dieser Zeit sagen, der steht damit auch nicht alleine da. Es gibt tatsächlich eine breite Bewegung, unter anderem auch die Sozialdemokraten, die eben auch anprangern. Es gibt ja auch Zeitungen und andere Medien von Sozialdemokraten, die diesen Fall auch aufnehmen und dann massiv auch gegen diesen königlichen und kaiserlichen Staat auch da ankämpfen. Die hatten natürlich damals noch einen sehr schweren Kampf. Sozialdemokrat zu sein, ist ja auch ein schwerer Vorwurf für den einen oder anderen so. ich will immer zeigen, natürlich, das war ein Obrigkeitsstaat, aber andererseits spiegelt das, was ich schreibe, stelle ich auch beim Recherchieren immer fest, doch auch immer wieder, was wir leider in vielen Gegenden auf der Erde immer noch auch verzeichnen müssen, leider. Also viel, viel Unrecht, was geschieht.
Aber da ist er auch ein moderner Mann dann, der Heller, wenn er eben da kritisch umgeht mit dieser Maßnahme.
Na, das ist vor allen Dingen sein Gerechtigkeitssinn. Also er scheut sich nicht, auch mal auf jemanden zu schießen, bei dem er glaubt, dass er jetzt schießen muss, um den von der Flucht zu hindern. Und der scheut sich auch nicht vor einer Bestrafung. Aber er kann einfach nicht vertragen, wenn jemand verurteilt wird oder pauschal verurteilt wird, ohne irgendeine Beweislage. Das haut mit seinem Verständnis nicht hin.
Und das ist eine große Gemeinsamkeit, die er mit seinem Enkel hat, dem Max Heller, dieser Gerechtigkeitssinn. Das zwei beide.
Das ist quasi die einzige Gemeinsamkeit, weil charakterlich unterscheiden sich die beiden, der Max Heller und sein Großvater doch. Er ist cholerisch, muss man sagen, sehr jähzornig, während der Max Heller wir ihn ja als sehr, sehr gesetzten und nachdenklichen Menschen kennengelernt haben.
Dresden 1883. Als ich das Buch in die Finger gekriegt habe, ist mir das gleich aufgefallen, diese Jahreszahl. Das Königreich Sachsen war zu dieser Zeit das Zentrum der völkisch-nationalistischen Bewegung im Kaiserreich. Es gab einen bis heute bekannten Antisemitenkongress exakt im Jahr 1883. Ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, das umschifft der Autor, das umschiffen Sie, das kommt bei Ihnen gar nicht vor.
Ich muss zugeben, ich habe es wirklich tatsächlich nur durch Zufall entdeckt. Ich habe eigentlich nach dem Ort recherchiert, und zwar das italienische Dörfchen. Das gibt es ja in Dresden. Und viele Dresdner, ich selber auch, wissen gar nicht oder wussten, ich weiß es ja nun inzwischen, warum das eigentlich so heißt. Eigentlich war das mal eine Barackensiedlung, in der italienische Bauarbeiter gelebt haben, als die Hofkirche gebaut wurde. Die wurde dann aber irgendwann mal abgerissen, dann wurde ein neues Gebäude draufgestellt und das wurde trotzdem noch italienisches Dörfchen genannt. Und da über diese Recherche, weil ich wissen wollte, warum heißt das so, habe ich diesen Kongress entdeckt. Und ich habe mir einfach gedacht, weil ich will halt tatsächlich nichts auslassen. Ich will auch zeigen, dieser Antisemitismus, dieser auch organisierte, in bestimmten Kreisen, das muss man immer wieder dazu sagen, das waren ja nicht alle so, das waren auch nur so eine bestimmte Gruppe Männer. Ich wollte das einfach mal mit reinbringen und zeigen, das herrschte auch damals schon vor.
Also Sie hätten es sich einfacher machen können, Sie hätten es einfach auch weglassen können.
Tatsächlich hätte ich nicht über das italienische Dörfchen recherchiert, hätte ja gar nichts gewusst davon. Deswegen wollte ich es eben, ich wollte es halt einfach mal mit anbringen.
Und Sie bringen ja extra eine Figur, um das Thema dann groß zu machen und anschaulich zu machen, den Rechtsanwalt Goldstein, der Antisemitismus erfährt.
Ja, das ist halt ein Notar oder ein Rechtsanwalt, der in Freiberg lebt, und ich konnte das in meine Geschichte ganz gut mit einweben, dass das eben damals auch so ist, der ist ja ums Leben gekommen, seine Witwe beklagt ja auch, sie sagt, wir leben hier seit Urzeiten, wir sind involviert in unserer Gesellschaft, machen alles mit, mein Mann war im Krieg und trotzdem erleben wir immer wieder diese Vorbehalte und man wirft uns irgendwas vor, was eben gar nicht der Wahrheit entspricht. Ja, ich wollte es einfach mal mit anbringen, dass das... Wie gesagt, was ich vorhin schon sagte, meine Bücher spiegeln ja viele Dinge wider, die auch immer noch in unserer Gesellschaft aktuell sind und wahrscheinlich auch immer aktuell sein werden.
Und dadurch, dass der Gustav Heller das alles aufspießt, diesen Antisemitismus, und dass das nicht auch mal bei Ihnen an einer Passage stattfindet und dann nicht mehr, sondern immer wieder aufploppt, das Thema Antisemitismus, würde ich bei meiner These bleiben. Das ist ein Gegenentwurf, diese Heller-Figur ist ein Gegenentwurf zu allen Hassern der Moderne zu dieser Zeit. Das ist es ja. Die Moderne war ja auch für Antisemiten sozusagen der Teufel.
Er ist ja, wir kennen ihn ja aus einem anderen Buch schon, aus diesem Prequel mit dem Max Heller. Wir kennen ja den Gustav Heller eigentlich auch schon als ganz alten Mann. Er ist ja weit über 80 geworden. Wir lernen ihn also in einem Roman kennen. Da ist er 1919 lernen wir ihn als 80-jährigen Mann kennen. Da würde man sich wundern über das, was Sie jetzt gesagt haben, weil er betrachtet das ja alles. Er hat ja zum Beispiel eine Aversion gegen Dampfmaschinen, weil ihm ist ja schon mal ein Schiff um die Ohren geflogen. Und dann haben wir auch noch ein Eisenbahnunglück, in dem er auch noch mit beteiligt ist. Er mag das gar nicht sehen. Er liebt ja Pferde. Er züchtet ja auch Pferde nebenbei. Er glaubt selber immer, dass er eigentlich der Entwicklung ja auch, der betrachtet Entwicklung ja auch skeptisch. Wobei er dann aber zum Beispiel, wenn man die kriminalistisch die Polizeiermittlung betrachtet, ist er eben sehr modern. Und auch in seinen Ansichten ist er ja auch sehr modern. Und irgendwann muss er sich immer mal wieder anhören, dass er ja eigentlich sich wie ein Sozialdemokrat zum Beispiel benimmt.
Als Schimpfwort. Kleiner Blick noch, wir haben noch 5 Minuten in Ihre Werkstatt. Das interessiert mich immer, wie die Autoren vorgehen. Originalschauplätze sind Ihnen wichtig. Die Kreuzschule kommt vor, Elbwiesen. Wie finden denn Sie diese Orte, die Sie brauchen für Ihre Geschichten?
Ach, das ist ganz einfach. Ich habe ja den ganzen Tag nichts zu tun. Deswegen fahre ich immer mit dem Fahrrad rum oder gehe spazieren und so. Und dann denke ich immer, ach, hier ist schön und das hast du noch nicht und so. Es gibt ja Kreuzschule, ist ja bei uns ein ganz großer Name in der Schule. Auch wieder ganz, muss man im Recherchieren aufpassen. Die ist ja damals gar nicht dort gewesen, wo sie jetzt ist.
Die ist umgezogen. Also man muss da wirklich Google angeguckt.
Ganz genau. Ich bin auch ganz verblüfft immer, wenn man zum Beispiel in der Stadt spazieren geht. Viele von Ihnen haben den ja schon mal gesehen oder gehört davon. Der Fürstenzug, ne? diese Kacheln da, diese lange Wand, wo diese ganzen sächsischen Fürsten aufgemalt sind, ja kunstfertig. Man denkt immer irgendwie so, das gab es schon immer, aber zu der Zeit gab es das noch gar nicht. Das ist erst 1906 gebaut worden sozusagen. Und viele Gebäude, die wir kennen, die historischen Gebäude auf der Brüchen Terrasse, die hat es damals alle noch gar nicht gegeben. Also man muss dann wirklich genau aufpassen. Aber ich versuche natürlich immer, ich habe so einen geistigen Stadtplan und ich habe ja nun viele Bücher schon mit Max Heller geschrieben, mit Gustav Heller und andere auch, die in allen möglichen Stadtteilen, ich denke tatsächlich, Moment mal, in welchen Stadtteil hast du denn eigentlich noch keinen umgebracht, also dann packst du mal da einen hin und mal da einen oder so.
Und Sie bleiben aber in Dresden?
Ja.
Sie bleiben in Dresden?
Zumindest meine historischen Reihen bleiben in Dresden und halt in der Umgebung und so. Ich bekomme sogar manchmal Leserzuschriften, da steht dann hier, wissen Sie, dass Sie noch niemals jemanden in Klotscher umgebracht haben? Dann mache ich das dann das nächste Mal.
Und dann weiter gefragt nach Ihrer Werkstatt, diese Vielschreiberei, die Sie an den Tag legen. Es sind unzählige Werke, es ist zählbar, aber es sind sehr viele Werke. Es gibt Audiofassungen davon. Wie sieht Ihr Alltag aus?
Na, ich schreibe ein bisschen und dann habe ich nichts mehr zu tun. So. Also ich habe mir überlegt, ich bremse mich immer ein bisschen. Ne? Mein Verlag sagt immer zu mir, mach mal nicht so viel. Wir können nicht 3 oder 4 Bücher im Jahr machen. Ich bin also tatsächlich ein bisschen eingebremst. Wenn ich wirklich losgelassen würde, ich könnte sicherlich 3, 4, wenn nicht sogar 5 Romane im Jahr schreiben. So. Aber ich habe natürlich gelernt, dass das nicht so funktioniert. Ich sage immer, ich habe eigentlich gar nicht so viele Talente, aber das ist vielleicht ein Talent, dass ich eben wirklich sehr schnell bin. Ich kann innerhalb so einen Roman, ich meine, ich habe ja immer schon ein fertiges Konzept, das habe ich mir vorher schon. Genau, also das liegt schon vor, das habe ich schon vorher, ich zeige das ja dem Verlag, der Verlag sagt, okay, das finden wir gut oder manchmal kannst du vielleicht das so und so machen oder und dann nehme ich das Konzept aus der Schublade, wenn es soweit ist und dann schaffe ich das tatsächlich in 4, 5 Wochen, diesen Roman zu schreiben. Der wird dann natürlich nochmal nachgelesen, nochmal nachbearbeitet, dann sowieso im Verlag nochmal, aber man könnte sich ja rein theoretisch ausrechnen, wie viele Romane oder Bücher im Jahr ich schreiben könnte. Also mir fällt das zum Glück sehr leicht.
Also die Konzeptionierung dauert länger als das Schreiben bei Ihnen?
Nee, das geht manchmal auch ganz schnell. Ja, ja. Also ich habe übrigens mal festgestellt, ich musste am Anfang wirklich lernen, überhaupt erstmal zu schreiben auf einer Tastatur. Ich mache es immer nur noch mit 2 Fingern, aber mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, also bestimmt schon Lichtgeschwindigkeit. Aber und genauso wie ich dieses Handwerkliche, dieses Manuelle, dieses Tippen gelernt habe, habe ich das Gefühl, hat sich auch das Plotten, also dieses Geschichtenausdenken vervielfacht, also beschleunigt einfach. Manchmal kommt ja auch der Verlag mit einer Idee, könntest du dir vorstellen, so was Ähnliches zu schreiben und da geht in meinem Geist schon die Flamme an und dann habe ich, also jetzt richtig konkret mir ein Konzept zusammenzuschreiben, dauert ungefähr eine Woche.
Okay. Wir haben noch 2 Minuten. Herr Goldhammer, wie geht's weiter? Sie könnten jetzt ja weitere Heller-Verwandte in andere Zeiten schicken. Wenn Sie den Vater vom Gustav behandeln würden, dann wären Sie im römisch-deutschen Reich. Wenn Sie einen Enkel vom Max bearbeiten würden, wären Sie im Heute. Wie geht's weiter? Welche zeitliche Richtung?
Ich kann noch so viel verraten. Ich rede jetzt so langsam, dass wir genau die 2 Minuten... Nee. Ich kann noch so viel verraten.
Guter Gast.
Ich bekomme wirklich sehr viele Zuschauer, Leserzuschriften, die Leute oder werde auf der Messe angesprochen. Schreiben Sie denn auch mal wieder einen Max Heller Roman? Und so viel kann ich jetzt sagen. Wir haben im Verlag jetzt tatsächlich wieder Gespräche geführt und denken darüber nach. Es gibt ja noch viele Lücken in der Max Heller Biografie, zum Beispiel von 1925 bis 1945. Es gibt auch Leute, die schreiben mich an und sagen, kann der nicht dort, ich will nicht zu viel verraten, für die, die es nicht gewissen haben, dort, wo er jetzt wohnt, kann er nicht noch ein bisschen weiter ermitteln? Oder was ist aus seinem Sohn geworden? Also es ist alles möglich und wir reden gerade darüber. Also es wird Gustav Heller Romane geben und sicherlich auch den ein oder anderen Max Heller Roman noch.
Dann setzen wir hier einen Punkt und ich freue mich über die zahlreichen offenen Fragen, mit denen wir Sie jetzt hier alleine lassen. Dankeschön, meine Damen und Herren. Wir sprachen bei MDR Kultur auf der Leipziger Buchmesse über den Krimi, Die Bestie von Dresden, erschienen bei DTV. Ganz herzlichen Dank, Frank Goldammer. Herzlichen Dank Ihnen für Ihr Kommen, Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin Bastian Wirzio von MDR Kultur. Dankeschön.
Noch mehr Literatur auf die Ohren gibt es in unseren Hörbüchern. Hier in ARD Sounds.